Guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Vor 2 Wochen haben wir in unserem Urlaub eine alte Klosterkirche besucht. Der Reiseführer weist sie als besondere Sehenswürdigkeit aus, deren Anfänge in das 8. Jahrhundert nach Christus reichen und deren Höhepunkt die Erbauung einer großen Kirche im 13. Jahrhundert bildet. Heute sind von dem wohl einst mächtigen und prachtvollen Bau noch das Querschiff, Chor und 2 Türme erhalten. Über eine bewaldete, schmale Straße erreichen wir unser Ziel. Die letzten Meter sind ein Fußweg. Dann steht man unmittelbar vor dem großen Gebäude mit seinem mächtigen Mauerwerk. Eines der großartigsten romanischen Bauwerke im Elsass, ein Bild voller vollendeter Harmonie von Landschaft und Architektur. So ist es in dem einschlägigen Reiseführer nachzulesen. Tatsächlich, das schlichte, klare Äußere sowie der helle und schnörkellose Innenraum ziehen den Besucher in seinen Bann. Als Erinnerung möchte ich ein Foto machen. Doch den verbliebenen intakten Kirchenbau in seiner Ganzheit mit der Kamera zu erfassen, gelingt mir nicht wirklich. Immer wieder habe ich das Gefühl, nur einen Teil abzulichten, ohne das große Ganze wirklich erfasst zu haben. Nach einigen Versuchen gebe ich auf und gebe mich mit dem zufrieden, was ich auf die Chipkarte gespeichert habe. Auf dem Rückweg zum Auto fällt an einer mächtigen alten Steinmauer, die das Kirchengrundstück vom nahen Wald abgrenzt, ein kleines, unscheinbares Holzschild in französischer Sprache auf. Mit den letzten Kenntnissen aus meinem Französischunterricht in der Schule lässt sich folgende Übersetzung finden. Kreuzesgang, 5 Minuten mit schönem Ausblick auf die Abtei. Aber wo soll das bloß sein? Außer einem üppigen, bewaldeten Hang ist nicht viel zu erkennen. Erst auf den 2. Blick werden in der Böschung ein paar unregelmäßige Steinstufen sichtbar, die zu einem schmalen, nicht einmal 50 cm breiten Waldweg führen, der steil bergauf geht. Der Regen hat ihn über Jahre ausgewaschen, sodass die Baumwurzeln und einzelne Steine freiliegen und das Gehen nicht einfach machen. Eine gute Ausrüstung ist empfohlen. Serpentinenartig windet sich der kleine Waldpfad nach oben. In jeder Kurve ist ein Kreuz zu sehen, in Stein gemeißelt, dessen Balken an Baumstämme erinnern und mit einem Hinweis auf den Leidensweg Jesu versehen sind. Nach ein paar Minuten des steilen Aufstiegs endet der Weg abrupt vor einer kleinen, fast winzig wirkenden Kapelle. Und dann hat sich der Weg gelohnt. Hinter der kleinen Kapelle befindet sich ein Blick auf die Klosterkirche. Eingebettet in das saftige und dunkle Grün des Laubwaldes liegt das romanische Bauwerk vor uns. Jetzt erst erschließt es sich in seiner ganzen Größe und Schönheit. Staunen und Stille machen sich angesichts der Schönheit und Harmonie breit. Was hat dieses Urlaubserlebnis mit dem heutigen Gottesdienst zu tun? Ich wünsche mir für diesen Sonntag und nicht nur für diesen Tag, dass wir unsere bekannten und oft so vermeintlich gefestigten, vertrauten Wege verlassen, um uns neuen Wegen zuzuwenden. Sie erscheinen uns vielleicht oft unbequem, mühsam und vielleicht unbedeutend, aber sie fordern uns heraus, schärfen unsere Sinne und lassen uns wachsen, persönlich und geistlich. Und nur sie eröffnen uns immer wieder einen Blick auf das Ganze und Großartige. Machen wir uns heute Morgen auf den Weg. Wagen wir doch das Unbekannte. Öffnen wir uns für eine vielleicht tiefgreifende Herausforderung, die unser Leben mit Liebe beschenken und unendlich bereichern möchte. Gott segne diesen Gottesdienst. Als erstes gemeinsames Lied habe ich heute ein Loblied ausgesucht. Mir war bei der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst einfach danach. Sicherlich mag es den einen oder anderen unter uns geben, dem heute Morgen nicht so wirklich nach Loben zumute ist. Dann schließen Sie doch vielleicht einfach die Augen, hören Sie still auf den Text und die Musik und lassen sich beschenken. Und den anderen, denen nach Loben zumute ist, möchte ich bitten, laut und kräftig mitzusingen. Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Wir singen die angezeigten Strophen. Wir wollen gemeinsam beten und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, danke, dass wir dir willkommen sind und dass du uns heute Morgen in diesem Gottesdienst mit deiner Vaterliebe begrüßt. Wenn wir mit dir reden, finden wir oft nicht die richtigen Worte. Sie reichen nicht aus, um das zu beschreiben, wer du wirklich bist. Wir dürfen aber erleben, was du tust, wenn wir dir unser Vertrauen schenken. Danke für all das Erlebte in der vergangenen Woche, für Freude, aber auch für Schmerz und die Bewahrung auf unseren vielfältigen Wegen. Danke für die Ferien- und Urlaubszeit. Danke für die Zeit miteinander, die wir miteinander verbringen dürfen, die uns manchmal sonst so fehlt. Danke für die vielen Eindrücke und vielleicht auch persönlichen Begegnungen mit dir, die der ein oder andere an seinem Urlaubsort in der freien Zeit sammeln kann. Herr, wir sehen aber auch die Gewalt, den Terror, das Elend und das Leid und die Lieblosigkeit in dieser Welt. Wir sind sprachlos und erschüttert, was Menschen sich gegenseitig antun können. Verschließe unsere Augen nicht. Mache uns mutig, da wo wir helfen können, auch zu helfen. Lehre uns, das Richtige zu tun. Guter Gott, gehe nun auch mit uns durch die neue Woche. Sei bei uns, wenn auch Ängste und Sorgen auf uns einströmen. Gib einem jeden die Kraft, all das zu bewältigen. Sei du bei allem, was wir tun. Ja, Vater, vieles könnten wir dir noch sagen. Wir wollen es in die Worte fassen, die du uns gegeben hast. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Dieses Lied wollen wir jetzt gemeinsam singen und sammeln dabei die Kollekte ein. Sie ist dieses Mal bestimmt für die Belange unserer eigenen Gemeinde. Gibt reichlich, denn wir haben noch einiges zu finanzieren. Ja, anhand der vielen leeren Plätze ist zu erkennen, es ist Ferienzeit. Und darum ist auch das Angebot in unserer Gemeinde diese Woche etwas reduziert. Welche Veranstaltungen doch stattfinden, finden sich auf der Rückseite des Gottesdienstmanuskripts. Besonders aber möchte ich einladen zum nächsten Sonntag, denn dort haben wir eine Familienzeit. Familien, die mit ihren Kindern noch nicht unterwegs sind, sind ganz besonders herzlich eingeladen. Vielleicht auch eine gute Möglichkeit, mal Nachbarn oder Freunde mitzubringen. Ein Hinweis, der vielleicht nur ein wenig in der Ferne liegt, aber zu dem wir ebenfalls herzlich einladen, ist der offene Garten mit Grillen am 4. September ab 17 Uhr. Die Flyer liegen in den Gemeindepostfächern oder auch am Infotisch und können gerne zum Verteilen mitgenommen werden. Arne? Arne macht jetzt noch eine kurze Ansage zu unseren neuen Gemeindemitgliedern.
Ja, die Gemeinde ist ziemlich leer, aber ich hoffe, die Neuen sind da. Wenigstens einige. Ja, wir nehmen immer wieder Leute in die Gemeinde auf und das ist immer toll. Ich freue mich. Das sind immer so Highlights. Da sagt man, hey, super. Wir wachsen, das ist klasse. Und diesmal wachsen wir um 8. Und deswegen dachte ich mir, 8, die können sich an der Hand halten und sind mutig, nach vorn zu kommen. Während mir die Leute im Einzelgespräch gesagt haben, oh, das fällt mir aber ganz schwer, die vielen Menschen. Ja, ich bin ja auch hier. Also, fangen wir mal an. Siegfried und Lydia, ich weiß nicht, ob die heute Morgen hier sind. Ah, genau, ihr dürft mal applaudieren. Irene, Irene Herdlitschke, ja, ist auch da, wunderbar. Sonja und Kai Schnieper habe ich schon gesehen. Und Petra und Jörg Wiesekowski habe ich auch gesehen. Ja, und eine fehlt, das ist die Jana Wiesekowski. Okay, wir denken auch an die, die nicht da sind. Ja, die ist gerade noch auf Sola, aber das ist die neue Truppe. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle neu so zu uns gestoßen seid, jeder auf einem ganz eigenen Weg. Und ihr habt jetzt gleich die Gelegenheit, die mal anzusprechen. Heute, wie gesagt, sind wir nicht ganz so viele. Die Wahrscheinlichkeit, den Falschen anzusprechen, ist also relativ geringer. Merkt euch mal die Gesichter und dann geht einfach mal auf sie zu und sagt, ey, das ist ja toll, dass ihr zu uns kommt. Wir haben da ganz unterschiedliche Biografien, könnt ihr euch anhören, wo die Einzelnen herkommen. Irene zum Beispiel ist uns überwiesen worden aus Schalksmühle. Und die anderen, fragt sie einfach mal. Und Irene dürfte auch noch mehr fragen. Die sind nämlich auch noch verheiratet, aber mehr verrate ich jetzt nicht. Also, das sind sie und wir freuen uns sehr, dass wir euch demnächst in der Abendmahlfeier aufnehmen. Dann kriegt ihr auch ein eigen Bibelwort und auch werden wir für euch beten, dass Gott euch in unserer Mitte segnet. Danke fürs Dasein.
Ja, Gemeinde wächst. Aber es gibt auch immer wieder die Situation, dass wir uns von Gemeindemitgliedern verabschieden müssen, weil sie sich verändern. Ich sehe jetzt gerade Heidi und Matthias nicht, aber ich denke, wir dürfen doch, oh, Entschuldigung, ja, so versteckt hinter dem breiten Kreuz da. Wir haben euch ja schon am 10. Juli ausgiebig verabschiedet. Aber jetzt ist es endlich soweit für euch. Die Reise geht los und ihr seid heute das letzte Mal im Gottesdienst. Was möchten wir euch heute aktuell mit auf den Weg geben? Ich habe lange überlegt, was ich denn sagen soll. Und dann habe ich den klassischen Blick ins Losungsbuch getan. Und die Eintragung für den heutigen Tag finde ich eigentlich so passend, dass man da gar nichts anderes suchen muss, sondern einfach diese Worte lesen kann. Und diese Worte, die ich da gefunden habe, zeichnen, denke ich, auch genau das aus, was ihr glaubt und was ihr lebt. Und so lautet der Losungstext heute Morgen: Nach des Herrn Befehl lagerten sie sich und nach des Herrn Befehl brachen sie auf. Das steht im 4. Buch Mose, Kapitel 9. Ja, ihr habt eine ganze Weile in Dortmund gelagert und nun brecht ihr auf. Und wir wissen auch aus Gesprächen, dass ihr das nicht aus euch heraus getan habt, sondern dass ihr schon nach Gottes Willen gefragt habt und dass ihr auf seinen Befehl jetzt Richtung Lörrach zieht. Und bei all dem, was jetzt Neues auf euch zukommen wird, dürfte gewiss sein, und das steht heute auch in der Losung: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was Schöneres, denke ich, kann man euch als Verheißung nicht mit auf den Weg geben. Liebe Heidi, lieber Matthias, seid behütet und gesegnet auf euren neuen Wegen. Ja, vor der Predigt singen wir noch einmal: Ins Wasser fällt ein Stein. Musik.
ein Klassiker 1969, aber mit zwei neuen Strophen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ja, ich wollte auswendig mitsingen, ging nicht mehr, stand was anderes da. Wunderbar, also große Klasse. Predigttext für diesen Sonntag, den findet ihr in Johannes 8, 31 bis 47. Johannes 8, 31 bis 47 und ich lese diesen Text zunächst einmal vor. Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir stammen von Abraham ab, antworteten sie, und wir haben nie jemanden als Sklaven gedient. Was meinst du, wenn du sagst, ihr werdet frei werden? Jesus sagte zu ihnen: Amen, ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie. Nur der Sohn gehört für immer dazu. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß wohl, dass ihr von Abraham abstammt. Trotzdem versucht ihr, mich zu töten, weil ihr mein Wort nicht in euch wohnen und wirken lasst. Ich rede von dem, was mein Vater mir gezeigt hat. Ihr aber tut, was euer Vater euch gesagt hat. Sie wandten ein: Unser Vater ist Abraham. Jesus erwiderte: Wenn ihr wirklich Abrahams Kinder wärt, würdet ihr auch in seinem Sinne handeln. Alles, was ich getan habe, war, euch die Wahrheit weiterzugeben, wie ich sie von Gott gehört habe. Ihr aber versucht, mich zu töten. So etwas hat Abraham nicht getan. Ihr handelt wie euer wirklicher Vater. Wir sind nicht im Ehebruch gezeugt, erwiderten sie. Wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen: Wäre Gott wirklich euer Vater, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott zu euch gekommen. Ich kam nicht im eigenen Auftrag, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn nicht, was ich euch sage? Weil ihr unfähig seid, mein Wort aufzunehmen. Ihr seid Kinder des Teufels. Der ist euer Vater. Und ihr wollt nur ausführen, wonach ihm der Sinn steht. Er ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Gerade weil ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer Gott zum Vater hat, hört, was Gott sagt, aber ihr hört es nicht, weil ihr ihn nicht zum Vater habt. Anders Breivik, der Attentäter von Oslo, bezeichnet sich als Christ. Die Sängerin Amy Winehouse, die die Tage gestorben ist, wird als gläubige Jüdin beschrieben. Die islamischen Al-Shabaab in Somalia bezeichnen sich als Gläubige im Kampf gegen die Ungläubigen. Und das schließt die eigene muslimische Bevölkerung mit ein. Glaubende aller Religionen und Ideologien nehmen es offensichtlich für selbstverständlich, dass sie die allein Richtigen sind und die anderen falsch liegen. Und zugleich schwebt es doch wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen. Darf man denn nichts mehr und über niemanden mehr urteilen? Vor allem darf man nicht mehr über andere Christen urteilen, nicht über den Papst, nicht über Margot Käßmann, nicht über Ulrich Pazzani, nicht über Pastor Arne oder das Gemeindeglied XY, nicht über George Bush. Hilft uns das wirklich weiter, wenn wir uns eines jeden Urteils enthalten? Was klärt sich dadurch? Liest man diese Geschichte von Jesus im Gespräch mit diesem Menschen, dann ist man irgendwie erschrocken. Das fängt ja ganz gut an. Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, Vers 31. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, und euer Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Das sagte Jesus, wie gesagt, zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Da sagen wir, wunderbar, die Welt ist doch in Ordnung. Die glauben doch. Genauso wie Anders Breivik und all die anderen Kandidaten. Und dann geht die Geschichte von Jesus mit diesen Menschen dort so einen merkwürdigen Gang und man merkt, das Ganze wird immer komplizierter, es wird auch immer spannender, es wird sogar aggressiv. Was unterstellst du uns, was willst du von uns, sag mal klar heraus, nun komm mal rüber mit der Sprache. Und Jesus kommt dann auch rüber mit der Sprache. Glauben der aller Religionen und aller Ideologien nehmen es offensichtlich für selbstverständlich, dass sie die allein Richtigen sind und alle anderen falsch liegen. In diesem Text, wir haben Abraham zum Vater. Und lass mal gut sein. Wir sind richtig. Kommen wir daran vorbei zu urteilen? Kommen wir daran vorbei, uns zu positionieren? Klar, es ist ein Allgemeinplatz, dass kein Mensch darüber entscheiden kann und niemand von uns darüber entscheiden kann, wer denn nun in den Himmel kommt und wer nicht. Natürlich. Aber wir sind noch immer auf der Erde und wir kommen nicht umhin, uns zu positionieren und nicht umhin, uns zu erklären. In der schroffen Rede Jesu an die Juden geht es um diese Frage: Wo steht ihr? Und wo stehe ich? Jesus spricht zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, und nennt sie, Vers 44, Kinder des Teufels. Wie geht das zusammen? Und weiter sagt Jesus diesen Glaubenden, sie seien wie der Teufel, der ein Lügner ist. Wie bitte? Das ist krass. Was sind sie denn nun? Menschen, die zum Glauben an Jesus gekommen waren? Leute, die sich nur für Jesus Anhänger hielten, es aber gar nicht ernst meinten? Menschen, die irgendwas gar nicht so richtig verstanden hatten, aber sagten, wir gehören zu Jesus? Menschen mit Glaube, aber eben mit gewissen Schwächen? Waren es Heuchler? Waren es Mitläufer, die sich leichtfertig von einer Augenblicksstimmung anstecken ließen und sagten, jo, wir sind dabei? Oder waren sie einfach schief gewickelt wie der Mörder von Oslo? Denn Mordabsichten hegten sie ja ebenfalls. Ihr wollt mich umbringen, sagt Jesus. Also wer gehört zum Vater und wer nicht? Wer hat Glaube und wer nicht? Wer darf für Christsein sprechen und wer nicht? Wer ist ein Christ und wer nicht? Wahrheit ist uns sehr fraglich geworden, weil sich so unglaublich vieles als die Wahrheit ausgibt und wir zugleich empfinden, so unglaublich oft belogen zu werden. EU-Stabilitätspakt, denke ich. Als das Teil entwickelt wurde, ahnte man ja schon, wir verabschieden uns von der Mark, aber Euro-Stabilitätspakt, 3%, super. Jetzt stellen wir fest, hat nie jemand nachgeguckt und jetzt haben wir ein Problem, 13% Defizit. Nicht in unserem Land, aber anderswo. Oder Treibstoffpreise. Ich fahre an der Tankstelle vorbei, morgens 1,35 Diesel. Wenige Stunden später 1,47. Ich habe gelernt in der Schule Angebot und Nachfrage. Und ich überlege jedes Mal, wenn ich an der Zapfsäule vorbeifahre, hat sich jetzt innerhalb von 4 Stunden die Nachfrage so massiv verändert, dass der Preis so hoch ist? Oder ich habe auch sowas mal gehört wie Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten. Die schwanken enorm, alle 3 Stunden so ungefähr. Und dann lese ich in der WAZ vorvorgestern, dass Shell im letzten Jahr sich über die Verdoppelung ihres Gewinns freuen. Da sage ich, irgendwie ist das merkwürdig. Mit diesen ganzen Preisen und dem, was wir gelernt haben und mit der Wahrheit. Im Glauben geht es ebenfalls um diese so oft so problematische Wahrheit. Und vielleicht geht es im Glauben für uns auch darum, dass wir das Gefühl haben, Betrogene zu sein. Es wurde nicht so wie gedacht. Der Glaube hat sich in meinem Leben vielleicht nicht so erwiesen, so tragfähig gezeigt, wie ich das erhoffte. Mein eigen Leben nicht so verändert, wie ich mir das wünschte. Mein Miteinander mit anderen Menschen nicht so gelingen lassen, wie ich das erhoffte. Im Glauben geht es um Wahrheit, um diese so oftmals problematische Wahrheit. Es geht aber auch um Freiheit im Glauben. Beides gehört für Jesus zusammen. Er sagt, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei, Vers 36. Dann seid ihr wirklich frei. Freiheit, die durch die Anbindung an die Wahrheit, Freiheit, die durch die Anbindung an Gott, an Jesus Christus in unser Leben kommt, gefunden wird. Jesus sagt, ich bin Weg, Wahrheit, das Leben. Und wer zu mir kommt, der findet das, was er sucht. Der findet zu der Freiheit, die frei macht. Und diese Freiheit weist sich durch zwei Merkmale aus. Das erste ist, die Liebe macht uns frei von Schuld und Gebundenheit. Und das zweite, die Freiheit lässt uns wiederum lieben. Das ist sowas wie ein Wechselschritt. Die Liebe macht uns frei von Schuld und Gebundenheiten und die Freiheit, die wir gewonnen haben, die lässt uns wiederum lieben. Frei von Schuld und Gebundenheit, was mag denn das heißen? Was bedeutet dies? Jesus sagt, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Sündigen, Sklave der Sünde sein, das nährt sich aus der Angst, nicht wirklich zu leben. Interessant, dass hier Sünde in der Einzahl steht. Ihr seid Sklaven der Sünde. Also Sünde als etwas, was uns gefangen hält, als ein Machtbereich, als etwas, was unser Leben quasi wie in einen Schraubstock einspannt. In den Schraubstock der Angst. Und in dieser Angst kann niemand richtig leben. Und Jesus sagt, ihr seid Sklaven der Sünde. Sklave der Sünde sein ist einer Spur folgen, aus der man nicht mehr herauskommt aus eigener Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr im Winter mal Loipe gefahren seid. Da sind ja immer so die Spuren geführt. Und wenn die sehr tief sind, dann ist es total schwierig, da rauszukommen. Das kann man machen, man kann es aber auch sein lassen. Denn wenn man es versucht, bricht man sich schon mal die Beine. Und das ist möglicherweise ja der Grund, weshalb wir auch in der Loipe der Sünde bleiben. Weil wir sagen, na, das ist mir wenigstens vertraut. Hier geht's bergab und ich weiß Bescheid. Aber rausstehen aus dieser Loipe der Sünde, wer weiß, was ich mir dann brechen werde. Jesus sagt, ihr seid Sklaven der Sünde, ihr fahrt in der Loipe und ihr fahrt auf ein definiertes Ziel. Brich heraus aus der Bahn, wage Neues. Der Spur folgen, aus der man nicht mehr hinauskommt, Sklave der Sünde sein. Ich glaube, für manchen von uns ist es auch die Erfahrung oder das Erleben, wir werden geliebt oder ich bin geliebt, wenn ich mich um meine eigene Wahrheit herummogle. Und so mogeln wir uns um das eigene Leben, um die eigene Lebenswahrheit vorbei, um eben ein Bild abzugeben, das dem anderen gefällt. Ich werde geliebt nur dann, wenn ich unwahrhaftig bin. Würde ich mal sagen, wie es wirklich aussieht, wie es mit mir geht, was ich so denke. Keine Ahnung, kann ich mir gleich die Papiere holen. Nehmen wir Leute in die Gemeinde auf und denken, na, jetzt sind sie an Bord, wunderbar, 8 Stück, klasse, eingespurt, Loipe läuft. Gemeinde soll doch auch der Ort sein, wo wir wahr sind, wo wir das aussprechen, was uns tatsächlich bewegt, befasst. Verheimlichen wir unsere eigene innere Wahrheit, dann explodiert es irgendwann, bricht aus uns heraus oder es verschleißt enorm die Kräfte. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ausbruch oder Zusammenbruch sind aber keine guten Alternativen. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, schließt euch mir an. Und wenn Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, dann schließt das auch mit ein, dass wir Halt in Jesus finden, dass wir etwas brauchen, an dem wir selber Halt haben, an dem wir fast festhalten können in allem Bemühen um Veränderung. Nicht, wenn wir etwas verändern wollen, dann brauchen wir auch jemanden, der uns Halt gibt, denn sonst fallen wir ja völlig aus den Latschen. Und vielleicht ändern wir darum vieles oder manches in unserem Leben nicht, bleiben wir Sklaven der Sünde, bleiben wir in der angefahrenen Loipe, weil wir einfach Angst haben, wenn ich die Spur wechsle, dann wird's noch schlimmer, dann hält mich niemand. Bei Paaren ist das absolut beidseitig zu sehen. Die Alternative ist nicht Flucht oder weiter leiden, sondern bleiben und Veränderung angehen, den Mut haben, zur eigenen Wahrheit zu stehen, sich nicht weiter vorbeizumogeln an der einzelnen, an der persönlichen Lüge oder an der gemeinsamen. Die Gegebenheiten, die Eigenangst vor dem Schuldeingeständnis, die Eigensünde bekennen, die gelittene Unfähigkeit nicht weiter akzeptieren, sondern bekennen, darum geht es. Das fördert Liebe. Das öffnet Raum. Da ist Freiheit. Jetzt ist es gesagt. Aber wie gesagt, aussprechen kann nur, wer sich gehalten weiß. Wer denkt, da hält mich niemand, der wird nicht reden. Also ob wir aussprechen, hat auch etwas damit zu tun, sagt Jesus, ob wir tiefe Gewissheit darin haben, dass Gott uns hält. Menschen halten begrenzt. Menschen lassen auch mal los. Jesus sagt, ich halte fest. Und Glaube weist sich dadurch aus, dass wir Mut haben, deswegen offen zu sein, weil wir wissen, wir sind Gehaltene. Das fordert die Liebe. Wo die Liebe verloren ist, sind wir nicht mehr frei, sondern da sind wir Gefangene. Sklaven der Sünde. Lüge widerspricht der Wahrheit und Lüge bindet uns. Das ist die Unehrlichkeit vor uns selbst und das hindert unsere Entfaltung in Freiheit. Und darum gehört Wahrheit und Freiheit immer zusammen. In diesem Text, den wir gelesen haben, der ja so schwierig ist, da wird das noch einmal ausgedrückt, nämlich da geht es um die Wahrheit und um das Verlässliche des Lebens. Und das wird gefunden in der Tradition. Sie sagen, nein, wir sind doch Juden von Anfang an. Das ist das Modell Tradition. Oder das Modell, wir stehen in der richtigen Geschlechterfolge, Abraham war unser Vater. Oder wir sind richtig, weil wir ohnehin ganz grundsätzlich richtig sind in unserer jüdischen Glauben. Wir sind doch keine Römer. So begegnen die Menschen damals Jesus, die sagen, wir wollen an dich glauben. Und Jesus fragt nochmal nach, habe ich das richtig verstanden? Jesus stellt sich gegen die Passform der Äußerlichkeiten. Er nennt das von unten her sein, von daher kommend, von unten her kommend. Das ist die Passform der Äußerlichkeiten. Das ist nicht wahr. Das sind uniform gestanzte Personen ohne Liebe. Das ist ein sehr vernichtendes Bild, was hier Jesus beschreibt. Es ist aber auch absolut entlarvend über unser Eigenleben. Natürlich, so einen Text liest niemand gern und den auszulegen macht auch nicht unendlich Spaß. Aber er ist wichtig. Als uniform gestanzte Person, die sich verlassen auf dies und das, die Halt suchen in der Religion, in der Tradition, in der Geschlechterfolge, in der selbst angemaßten Wahrheit Maß aller Dinge zu sein. In all dem, sagt Jesus, seid ihr ohne Liebe. Und daraus erwächst der Auftrag bzw. der Ruf Jesu zu der Art seines Lebens und zu der Art seiner Autorität zurückzufinden. Das führt mich zum Zweiten, die Freiheit lässt uns lieben. Freiheit lässt uns lieben. In diesem Text, wie überhaupt im Johannesevangelium, gibt es viele Gegensatzpaare. Himmel und Hölle, Teufel und Gott, Wahrheit und Lüge, Tod und Leben. Und alle diese Gegensatzpaare stehen für Wandel. Voraussetzung, um Grund unter die Füße zu bekommen, ist zugeben, was über unser Leben zutreffend zu sagen ist. Zugeben, was über unser Leben, über mein Leben zutreffend zu sagen ist, auch wenn es wenig schmeichelhaft ausfällt. Wir kennen das, glaube ich, alle solche Situationen. Du sitzt in irgendeiner unverfänglichen Runde, ahnst nichts Schlimmes und deine Kinder hauen plötzlich einen Teil raus. Ist wahr, aber muss man ja nicht überall sagen. Manchmal begegnet uns das aber auch in der Runde mit Freunden oder sogar mit dem Ehepartner. Du denkst, boah, das ist jetzt aber peinlich. Krisensitzung, Timeout, ich gehe. Den Mut finden, zum Zutreffenden unseres Lebens Ja zu sagen, auch wenn es wenig schmeichelhaft ist, da ist die Tür schon ein Spalt weit offen zur Wahrheit. Aber zugeben kann man eben das nur, wenn ein eine größere Wahrheit festhält. Ein anderes Beispiel. Kinder lügen. In einer gewissen Lebensphase beginnen sie damit. Erstmal sagt man noch, die können so Realität und Traum nicht auseinanderhalten. Das stimmt auch, aber wenn sie darüber hinweg sind, solltet ihr es ernst nehmen. Kinder lügen. Auch Erwachsene lügen. Kinder geben Lüge zu, wenn sie die Wahrheit, die verlässliche Beziehung der Eltern festhält. Wenn man als Eltern weiß, hier hat mein Kind gelogen, hilft es in der Regel nicht, sich aufzubauen wie so ein Bär und dann draufzudreschen. Sondern wenn das Kind erfährt, auch wenn ich zugebe, ich habe gelogen, hält mich die Wahrheit, also die Verlässlichkeit meiner Eltern. Und die lassen mich nicht los. Dann hat das Kind Mut und findet dazu, ehrlich zu sein. Aber lässt du sie in dem Augenblick los, wo sie die Wahrheit sagen, oh, ich hab's ja gleich gewusst und jetzt aber kein Rhabarber aufs Butterbrot. Lässt man sie also in dem Moment los, werden sie beim nächsten Mal wieder zur Lüge zurückkehren und dann dabei bleiben. Und so schleichen sich Muster in unserem Leben ein, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber immer geht es um die Angst vor Entdeckung, weil wir uns nicht gehalten wissen. Und genauso ist es auch mit uns, den Erwachsenen. Deswegen sagt Jesus, Vers 37, ihr sollt mein Wort in euch wirken und wohnen lassen. Was ist denn das für ein Wort? Geht es jetzt Jesus hier um irgendwelche Gebote, Rechtsbeschlüsse, die wir alle runterlisten? Nein, es geht darum, dass sein Wort, das Wort der Wahrheit, des Zuspruchs, ich halte dich, in unserem Herzen Wohnung hat, wirken darf, zur Entfaltung kommt. Um dieses Wort des Zuspruchs, ich bin unbedingt für dich, darum geht es. Manchmal haben wir die Angst in dem Umgang miteinander und untereinander, haben wir die Angst, dass das Gegenüber unserer Wahrheit überhaupt nicht standhält. Vielleicht kennt ihr das. Ich kenne das manchmal auch von mir, dass ich denke, kannst du gar nicht sagen, wenn du das machst, Abbruch. Das ist nicht einfach. Das ist besonders schwierig auch in unseren Ehen, wenn wir den Eindruck haben, der andere hält der Wahrheit gar nicht stand. Dann verschleppen wir es noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Es wird natürlich so nicht gut. Haben wir Angst, dass das Gegenüber nicht standhält, dass es uns der Wahrheit nicht standhalten kann, dann heißt es auch, es wird uns erst recht nicht dieses Gegenüber aushalten oder gar festhalten. Wahrheit braucht es, dass mein Gegenüber standhält, aushält, festhält. Und für mich gilt genau das Gleiche. Menschen werden mir gegenüber nur wahr sein, wenn sie glauben, dass ich standhalte, aushalte und sie festhalte. Und das, meine ich, ist ein Dienst der Liebe, den wir füreinander zu tun haben, den Jesus uns vorgemacht hat, zu dem er uns herausfordert. Das heißt, wir dürfen durchaus urteilen, aber eben standhalten, aushalten, festhalten. Nicht verwerfen, Steine schmeißen und Krieg erklären. Dass wir gehalten selber sind, das gibt uns Freiheit zu lieben, dieser Art. Müssen wir uns selbst an uns festhalten, dann sind die Hände natürlich nicht frei, anderen Gutes zu tun. Dann sind wir wie Bergsteiger, die in der Wand hängen und weil sie selber keinen Halt finden, eisern sich da, verklammern in der Wand, haben sie natürlich keine Hand frei mehr, dem anderen sie hinzustrecken, der vielleicht im Absturz bedroht ist, und festzuhalten. Das kann man nur, wenn man sich auf festem Plateau befindet. Das gilt für unser ganz praktisches Tun, aber auch für unsere geistig-seelische Unterstützung des Gegenübers, die geistig-seelische Unterstützung des Partners. Und das ist, was wir im Ehebündnis versprechen. In guten und schlechten Tagen einander dienen an Geist und Seele, bis dass der Tod uns scheide, so wahr uns Gott helfe. Das Bemühen um das geistig-geistliche Wohl des Mitmenschen, des Partners. Ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Botschaft dieses Textes. Also, urteilen ist erlaubt, sonst wäre es gleichgültig, was wir tun, klar. Doch selber ein alternatives Modell sein, das ist nicht nur erlaubt, sondern geboten. Und das muss ebenfalls dazu kommen, dass wir selber aus der Wahrheit leben. Und als diese Wahrheit bezeichnet sich Jesus selbst. Wahrheit erfüllt sich nicht durch Behauptungen. Ich bin im Recht. Das führt nicht weiter. Und die Wahrheit erschließt sich auch nicht einfach durch irgendwelche Urteile. Und die Wahrheit wissen wir auch nicht. Sondern es geht darum, aus der Wirklichkeit Jesu zu leben, im Gehaltensein an ihm, den Mut zur Liebe finden, den Mut zur Umkehr, den Mut zum Bekenntnis, Einsicht gewinnen. Ich glaube, wenn wir es nicht fertig kriegen, aus der Loipe herauszukommen, aus der Macht der Sünde, dann sind wir einfach angstbesetzt. Wir glauben nicht ausreichend, nicht fest, dass da wirklich einer ist, der uns hält. Jesus sagt, bleibt in mir, also durch die Nachahmung seiner Art, dieser Art der Wahrheit, der Freiheit und der Liebe, bleibt in mir. Und diese Liebe, diese Wahrheit Jesu, die war nie von Furcht gekennzeichnet, sondern von Mut. Jesus war nicht der Knecht dogmatischer Selbstsicherheit. Nur Ausländer lassen Bomben hochgehen, wir Norweger nicht. Dogmatische Selbstsicherheit. Jesus war auch nicht Knecht zynischer Verzweiflung. Die wollen die Moslems ganz Europa übernehmen. Das Abendland ist gefährdet, der Islam überrollt uns alle. Und ich bin der Held, der dagegen etwas unternimmt. Knecht zynischer Verzweiflung. Und Jesus war auch nicht der Knecht der Gleichgültigkeit. Nach der Streit der Religion darf man so ernst nicht nehmen, die sind halt so drauf, geht vorbei, kümmert mich nicht. Überhaupt die Krise dieser Welt, es geht eh zu Ende, steht schon in der Bibel. Lass mal laufen. Demokratie, schön, dass wir sie haben und wenn nicht. Ihr Lieben, das kann sich alles, und das gibt sich heute, alles als Wahrheit aus. Dogmatische Selbstsicherheit, zynische Verzweiflung und enorme Gleichgültigkeit. Alles sagt von sich, das ist die Wahrheit, ich bin recht. Das kann sich als Wahrheit ausgeben, aber es ist doch, sagt Jesus, Lüge. Und das sagt er diesen Menschen in diesem Text, und deswegen glaube ich, ist er hochaktuell für uns. Ihr sagt, ihr glaubt, aber in Wahrheit ist weder Gott euer Vater, sondern der Teufel, noch kennt ihr die Wahrheit, sondern seid Knechte der Lüge. Jesu Art zu leben fordert von uns Aufbruch, Bekehrung, Umkehr. Jesu Art zu leben forderte für Jesus selber aber auch Halt. Und den fand er in seinem Vater. Und deshalb ist es so entscheidend, wessen Kinder wir sind. Der Vater der Lüge kann keinen Halt geben, weil er keine Liebe hat. Und wo immer wir lügen, uns selbst und andere belügen, entziehen wir uns den Halt und die Festigkeit des Glaubens. Und das ist etwas, was mich besorgt. Wenn der Glaube ständig eruiert, weil wir selber nicht mehr tun, von dem wir gesagt haben, dass es uns wert und teuer ist. Wo sollen wir dann Halt finden? Wem sollen wir dann Halt geben? Kehren wir um zur Liebe, zur Freiheit in Wahrheit, zur Freiheit in Liebe, zu dem Christus, der uns hält, so wie er sich im Vater gehalten musste. Amen.
Eins ist mir durch den Kopf gegangen während der Predigt, dass ich manchmal oder sehr oft mich ertappe, wenn ich die Lieder singe. Ich singe die, weil ein guter Christ das tut. Und die Dinge, die in den Floskeln in den Lieder stehen, wie Gott liebt mich und ich bin so froh, und manchmal erfahre ich das nicht in Wahrheit. Aber ich habe das Gefühl, ich muss das singen, weil das ist, was ein guter Christ tut. Ich würde euch gerne heute ermutigen, einfach mit Ehrlichkeit zu singen. Wenn die Dinge da, die da stehen, dass du das nicht ehrlich singen kannst, dann muss man nicht. Kann einfach drüber reflektieren. Vielleicht hat man das doch erfahren und kann das mit gutem Gewissen singen. Vielleicht weiß man, dass das wahr ist, würde es gerne haben, hat es aber nicht, aber kann im Glauben das singen. Ich hoffe, dass das wahr wird. Aber ich würde gerne, dass wir das lassen, dass man da singt, weil ich irgendwie ein Show abziehen muss, um alle zu zeigen, dass ich ein Christ bin. Nimm die Freiheit, wenn du aufstehen willst, dann könnt ihr das tun, aber auch, man kann einfach hinsitzen und die Lieder über sich gehen lassen. Thank you. Nehmen wir ein bisschen Zeit im Gebet. Jesus, das ist ein bisschen erschreckend, dass wir so immer umlaufen. Du hast uns befreit. Du wirst das Tiefste in uns ansprechen, aber wir halten dich immer davon fern. Und mindestens ich, Gott, ich weiß, dass ich häufig eine Show abziehe und habe Angst vor Menschen und vor dem Leben. Meine, dass ich irgendwie verhalten muss, um akzeptiert zu werden. Und wir brauchen alle deine Hilfe. Zeig uns dich. Lass uns dich erkennen, tief in unserem Sein, in unserem Wesen, in unserem Herzen, sodass wir wirklich frei sein können.
Der Gottesdienst ist nun zu Ende. Wir haben vieles gehört. Vieles hat uns begeistert, vieles hat uns vielleicht aber auch bewegt. Und vielleicht liegt dir noch irgendwas auf der Seele und du möchtest nicht allein damit bleiben. Nach dem Gottesdienst besteht hier vorne die Möglichkeit, mit Menschen zu reden, ein Gebet zu sprechen. Nutze diese Chance. Menschen sind für dich da. Alle anderen möchte ich gerne einladen, nach diesem Gottesdienst noch eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken, im Gespräch zu bleiben. Nutz diese Chance. Wir wollen uns nun gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Gott segne und behüte dich. Du sollst wissen, egal was kommt, er ist bei dir. Du sollst spüren, er hört, wenn du mit ihm sprichst. Und du sollst erfahren, es ist gut, ihm zu vertrauen. So segnet dich der dreieinige Gott, der Gott Vater, der Gott Sohn und der Heilige Geist. Amen.